Vielen Dank. Ich möchte den Herrn einfach nochmal danken. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du gesprochen hast, Herr. Und es ist, das können wir als Menschen nicht hinkriegen, Herr, so wenn du es tust, Herr. Und ich bete jetzt, dass du uns weiterhin segnest, Herr. Es war eine super Lobpreiszeit, es war eine super Gebetszeit, es war eine super Zeugnis, Herr, und es ist so wunderbar, Herr, wenn, ja, das Erste war, unser Erlöser lebt, und das kann man nur erleben, weil du lebst, Herr, und dafür danke ich dir, Herr. Amen. 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 Preis den Herrn. Ja, ich bin wieder froh, mal wieder bei euch zu sein. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Aber so richtig in allem gut geht, wird es uns erst da oben sein, wenn wir da oben sind. Ja, also manchmal ist es so, ein Prediger muss ja immer versuchen, etwas zu bekommen von Gott. Ne? Und ja, ich habe wirklich die letzte Zeit manchmal 7 Predigen und Lehren die Woche. Ja, und da muss man sich sehr viel vorbereiten. Aber manchmal ist es so, wenn du merkst, jetzt kommt etwas von Gott. Ne? So, du musst dich ja vorbereiten, ob es was von Gott kommt oder nicht. Ne? Es ist ja da, du ist zwar das Wort Gottes, ist klar, aber viel besser ist es für einen Prediger, wenn er spürt, er bekommt was von Gott. Und heute diese Botschaft, die ich habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass die von Gott ist. Und darum ist es wichtig, dass ich eure Aufmerksamkeit habe heute Morgen. Ich glaube, Gott hat ja schon sehr viel getan. Eigentlich hätten wir euch ja schon heimgehen können. Ja. Aber das Wort Gottes ist ja auch wichtig. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Und zwar ein Schiff, ein großes Schiff. Die waren lange unterwegs auf dem Meer. Und dann fehlt ihnen noch wieder einige Sachen, die mussten einkaufen. Und manchmal gibt es ja so Ufers, wo man mit so einem großen Schiff nicht anlegen kann. Ne? Da muss so ein Schiff so 300, 400 Meter oder 500 Meter von dem Ufer wegbleiben und dort den Anker setzen. Und dieses Schiff hat das dann halt getan. Der konnte nicht bis irgendwie, da gab es keinen so einen Anlegersteg oder so. Die mussten halt so 300, 400 oder 500 Meter weg vom Ufer bleiben. Und dann schickten sie 2 Matrosen mit so einem Ruderboot. Den haben sie runtergelassen und die sollten die Erledigungen machen. Nun gut, dann die 2 Matrosen sind dann auf dem Land gerudert, haben ihren kleinen Boot festgemacht und sind dann in die Stadt gegangen, haben die Sachen erledigt, die sie tun wollten. Und dann kommen sie an eine Kneipe vorbei und der eine sagt zu dem anderen, komm, lass uns doch ein Glas Bier trinken. Ne? Und dann sind sie dort in die Kneipe gegangen, haben sich unterhalten, haben ein Glas Bier getrunken, da hat es sehr gut geschmeckt, ne, dann noch ein Glas und dann noch ein Glas und dann ging es weiter, weiter. Da haben sie so richtig gekippt und die waren schon ganz schön angetrunken und dann sind sie raus aus dieser Kneipe und haben gemerkt, es ist ja schon dunkel, es ist ja schon finster. Aber sie haben ihren kleinen Boot gefunden. Und der eine Matrose sagt, komm jetzt hin, setz dich hin und lass uns jetzt zu unserem Mutterschiff rudern. Und dann haben die angefangen zu rudern. Ne? Und dann merkten sie, das dauert schon lange, die waren schon jetzt ungefähr eine Stunde am Rudern. Und ja, der andere sagte, es kann doch nicht so weit sein. Dann haben sie weiter eine Stunde gerudert, noch eine Stunde. Und dann ist es langsam hell geworden. Und plötzlich merkten sie, wir sind ja immer noch auf dem Ufer. Und wisst ihr, was das Problem war? Sie waren angekettet. Die ganze Mühe, die sie da aufgebracht haben, die haben sich da wirklich sehr große Mühe gegeben und ja, und angestrengt. Hat ihnen nichts genutzt, weil sie an eine Kette gebunden waren. Und liebe Geschwister, es kann uns Christen genau dasselbe passieren, wisst ihr das? Wir können uns anstrengen, wir können uns abmühen, wir können tun und machen, was wir wollen, Aber manchmal haben wir eine Kette in unserem Leben, die uns nicht freigibt. Und deswegen war heute Morgen das von Renate sehr, sehr gut, ja, dass der Geist Gottes dir das offenbart hat. Ja, aber lass uns doch heute Morgen mal gucken, ob es eine Lesung dafür gibt. Und wer hat denn schon mal was gehört von der geistlichen Kampfrüstung? Ja? Wo steht das denn? In Epheser 6. Ich glaube, wir haben schon viel darüber gehört, oder? Und ich habe selber schon sehr viel darüber gelehrt und sehr viel gehört und tolle Predigten schon ja, auf manche Konferenzen über dieses Epheser 6 gehört. Lasst uns das mal angucken. Epheser 6, Vers 10 bis 12. Schließlich werdet stark im Herrn und in die Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wie gesagt, ich habe darüber schon so oft gelehrt und so oft gute Sachen gehört, aber wisst ihr, ich habe es nicht wirklich verstanden. Wenn du diesen Bibelstelle jetzt siehst, diese Vers 12, was bedeutet diese Stelle für dich oder wie erkennst du diese Bibelstelle? Wie kannst du sie in deinem Leben umsetzen? Ich habe diese Bibelstelle wirklich nicht verstanden. Ich bin total anders umgegangen mit diesen Sachen hier. Manchmal waren so wilde Sachen auch dabei. Aber wie verstehst du diese Bibelstelle, wenn du sie leben solltest? Wisst ihr, wir müssen etwas verstehen. Ich nehme gerade nochmal diesen Text raus von Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aber aus was sind wir denn? Aus Fleisch und Blut. Wisst ihr, dass wir wirklich gegen unwahrscheinlich starke Mächte zu tun haben? Oder damit zu tun haben? Es sind Mächte, die wirklich professionell ihre Arbeit tun. Und wenn wir nicht lernen, was dieser Vers bedeutet, dann passiert was mit uns. Wenn wir es nicht lernen, was das wirklich an Bedeutung hat, dann werden wir enttäuscht sein. Dann werden wir sehr verletzt sein, verbittert, abgelehnt. Wenn wir diesen Vers nicht verstehen. Warum? Weil wir es zu tun haben mit Fleisch und Blut. Und ich möchte euch sagen, dass ein Pastor sehr viel davon abkriegt, mit Verletzung, Enttäuschung, Ablehnung. Ja? Aber nicht nur ein Pastor, eigentlich jeder. Wir sprechen aber heute mal nur von Christen, ja, weil wir hoffentlich alle Christen hier sind. Aber dieses, was Paulus uns hier deutlich machen will, sollten wir heute Morgen verstehen. Und zwar habe ich ja gesagt, ich habe nicht immer eine Botschaft, wo ich sagen kann, sie ist vom Herrn, aber die kann ich unterschreiben, dass ich die vom Herrn bekommen habe, weil sie mir selber sehr, sehr viel geholfen hat. In Galater 5, Vers 16 und 17, ich sage euch aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn der Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen den Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ich nicht tue, was ich tun will. Oft ist es so, vom Kopf her wissen wir, wie sich ein Christ verhalten soll, aber in die Praxis sieht das manchmal sehr anders aus. Und da kommen wir ja schon in diesen Kampf hinein. Ich möchte euch zwei Beispiele heute sagen, womit es vielleicht klar wird. Ich betreue eine Gemeinde schon mit Otta so ungefähr 10 Jahre, zwischen 10 und 11 Jahren. Und in diese ganze Zeit habe ich es nicht geschafft, eine geistliche Leitung aufzubauen. Ich habe so oft Wut schon gehabt, ich habe schon so oft gesagt, ich schmeiß das jetzt hier hin. Ja, das habe ich schon so oft mir vorgenommen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. Und jetzt habe ich dann nochmal angefangen, nochmal mit ihnen die Kurve zu nehmen. Und wisst ihr, das sind Leute dabei, die sehr reich sind. Es gibt Leute dabei, ich übertreibe nicht, die jeden Monat 10.000, 20.000 Euro verdienen. Manche vielleicht auch 50.000. Ehrlich. Und wisst ihr was? Manchmal kriegen wir die 900 Euro noch nicht mal zusammen, die Miete für den Treffen zu bezahlen. Dann könnt ihr euch mir ja vorstellen, was für eine Wut da sich auch manchmal aufgeht. So, und dann habe ich mit manchen Leuten, die sich ein bisschen besser entwickeln, habe ich gesagt, hey, wir können das nicht mehr so weitermachen, wir müssen jetzt hier umdenken. Dann sagen sie zu mir immer, ja, Onkel, wir machen das. Aber wisst ihr was, das sagen sie schon 10 Jahre zu mir. Und nie setzen sie was um. Und dann war ich wieder mal an dem Punkt, das einfach aufzulösen. Und dann betete ich mit Gott und Gott sagt, hör auf mit ihnen, so umzugehen. Das ist ein ganz anderes Problem, was die haben. Da ist ein Geist über ihnen. Kämpfe nicht mehr mit ihnen, kämpfe gegen diesen Geist. Und plötzlich hat mir Gott gezeigt, dass es wirklich so ein Mammongeist über diese Menschen sind. Weil die das Geld so lieben. Und passt auf, ich fing an, nicht mehr gegen ihnen mit einem Gräuel zu beten. Ich habe wirklich schon gebetet, Gott, nimm ihnen das ganze Reichtum. Ja, das habe ich wirklich gebetet. Ne? Demütige sie. Weil ich wusste nicht mehr ein und aus, wie man die wirklich rankriegt. Aber dann hat mir Gott das offenbart. Und ich habe angefangen, gegen diesen Mammongeist zu beten. Nach 3 Tagen ruft mich einer, der eigentlich die Hauptperson da ist, an und sagte, Onkel, ich werde meine Wege gerade machen, ohne dass ich etwas gesagt habe. Versteht ihr, was ich jetzt hier meine? Ich habe jetzt nicht mehr gekämpft mit Menschen, ich habe angefangen, in die geistliche Welt zu kämpfen, um diesen Dämon, der diese Gruppe dort so festhält, dagegen zu beten. Und er hat sich schon was gelöst. Noch ein Beispiel. Ein Pastor von mir, ein guter Freund, wir waren zusammen, haben uns getroffen zum Gebet, also ein paar Leute. Und er betete und wir beteten. Und er sagte, ich kann meine Gemeinde nicht mehr dienen. Dann haben wir gefragt, warum nicht? Die Gemeinde lehnt ihn ab. Er spürt von den Geschwistern in der Gemeinde eine große Ablehnung. Und das macht ihn so fettig. Und er kann die Gemeinde nicht mehr dienen. Und dann habe ich... Wir haben so gebetet und Gott zeigt mir ein Bild von seiner Frau. Auf den Gedanken wäre ich gar nicht gekommen. Gott zeigt mir ein Bild, dass neben seiner Frau ein Dämon angesetzt wurde. Ja? Neben seiner Frau war ein Dämon, der extra für sie da war. Dass der Dämon sie bearbeitet. Und dann habe ich nichts gesagt. Plötzlich fing der an zu weinen, der Pastor, und sagte, Gott hat mir gerade gezeigt, nicht die Gemeinde ist es, die mich ablehnt, sondern meine Frau. Und dann wusste ich, dass es von Gott ist. Und dann hat sich das herausgestellt, dass er hat mal was Schlimmes, vor Christsein hat er mal was Schlimmes angestellt. Ja, ist seine Frau fremdgegangen und seine Frau konnte ihm das nie vergeben. Nie. Und deswegen hatte er eine dämonische Macht eigentlich Anrecht. Und dieser Dämon war angesetzt, ihm zu zerstören. Durch wem? Durch seine eigene Frau. Und dann haben wir dafür gebetet. Ein paar Tage danach weint er am Telefon, ruft mich an. Weißt du was, sagt er, meine Frau hat gesagt, geh nicht so ohne Jacke raus. Da hat sie ihm sogar eine Jacke gegeben, dass sie so quasi auf ihn aufgepasst hat. Da war er total aufgelehnt, weil er das nicht konnte, er gekannt hatte. Was will ich damit sagen? Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Wir haben es mit Mächten der Finsternis zu tun, die angesetzt sind auf Menschen, die berufen sind. Und eigentlich ist jeder Christ berufen. Und diese Berufung kann scheitern, wenn wir nicht den geistlichen Durchblick haben. Warum? Weil wir dann verbittert werden. Ja, vielleicht wünschst du dir, ach Gott, verändere doch meinen Mann. Ich bete schon 20 Jahre für ihn. Oder verändere meine Frau. Und du erkennst nicht, was dahinter steckt, dann kannst du noch 30 Jahre beten und es wird sich nicht viel verändern. Solange, wenn wir das nicht erkennen, was das bedeutet, nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, solange werden wir wenig Erfolge haben und es bleibt diese Verwundung nicht aus, weil wir Menschen sind. Und wir Christen sind ja immer so mit Veranstaltungen, wir sind ja mehr immer zusammen. Ne, so Gottesdienst, Gebet, Bibelstunde, wir sind ja immer zusammen, wir können uns ja nicht distanzieren davon. Aber wenn wir es schaffen, das zu verstehen, dass mein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, dann wird mein Herz frei. Wisst ihr, seitdem ich das erkannt habe, bin ich sowas von frei in meinem Herzen. Ich bin sowas von frei, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich bin glücklich dabei, weil ich jetzt gelernt habe, mein Herz zu bewahren. Wenn Situationen kommen, weiß ich, der Mensch kann mich Schmerzen zufügen, aber ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und wenn mein Kampf dann nicht mehr gegen diesen Menschen ist, sondern in die geistliche Welt ist, dann geht es mir besser und ich werde mehrere Erfolge erzielen. Einige kennen ja von uns unseren Sohn Manelito. Ne? Der hat vor kurzem die vierte Überdosis gehabt. Wie ein Wunder hat er mal wieder überlebt. Und wisst ihr, mindestens 10 Therapien hat er schon hinter sich. Wir haben ihn bis nach England gebracht. Ich weiß nicht, Österreich und Schweiz, glaube ich. Überall haben wir probiert. Und wisst ihr, was mein Denken war? Warum versteht er das nicht? Ne? Am liebsten hätte ich einen Hammer geholt, um ihm das in den Kopf reinzuschlagen. Und ich habe mich so aufgeregt. Ja, ich habe mich so aufgeregt darüber und so. Aber jetzt weiß ich, dass es eine dämonische Macht, die ihn kaputt macht. Und wenn ich jetzt nicht mehr dafür bete, Herr, bitte verändere ihn und mach das und so, sondern ich bete, Herr, ich gebiete, dass diese dämonische Macht meinen Sohn loslässt. Ja, und weil ich hatte Wut auf ihm, große Wut. Er hat mir großen Schaden gebracht in diese Drogenabhängigkeit. Ja, der hat von meinen Freunden, hier hat er von John Gustafson, ja, und Christine, der hat ihre Papiere hier geklaut. Und hat sie da hinten in die Toilette reingeschmissen. Wisst ihr, wie peinlich das für mich war? Und das war nur einer von vielen Streichen. Und dann kriegt man schon einen Wut auf so einen Menschen, oder? Aber ich lerne gerade, mich nicht mehr so darüber zu ärgern, sondern ich habe da einen anderen Kampf zu führen. Und das muss mehr und mehr in mir rein. Ich habe das mal getestet. Ich habe diese Predigt woanders gepredigt. Nach einer Woche haben die Leute es vergessen. Und diese Sachen sind für mich sehr wichtig. Lasst uns noch eine andere Bibelstelle anschauen. In 2. Korinther. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, für Gott zu zerstören von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien. Also was jetzt für mich jetzt wichtig ist, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Was will uns Paulus hier sagen? Er möchte uns hier was deutlich machen. Und wisst ihr, er sagt, hiermit zerstört die Vernünfteleien oder dieses logische Denken. Wir in Westeuropa sind sehr geprägt mit logischem Denken. Ja, wir müssen alles erklärt bekommen und auch geht das in unseren christlichen, ja, in unseren christlichen Bereiche hinein. Aber in die geistliche Welt kann man nicht mit logisch daran gehen. Da kann man nur geistlich rangehen. Und dann gibt es natürlich diese geistliche Überflieger, die zu Hause ihr Leben Chaos ist und dann wollen sie gegen dämonische Mächte kämpfen. Das funktioniert auch nicht. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn ich das verstehe, geht es mir besser. Glaubt mir das. Wenn keine Erkenntnis über diese geistliche Situation da ist, sind wir schwach und setzen menschliche Waffen ein und menschliche Methoden. Und wenn du mit jemandem Streit hast und so und du setzt dort menschliche Methoden ein, weißt du was, du wirst verlieren. Warum wirst du verlieren? Weil du bitter werden wirst. Ihr kennt doch diese Geschichte mit Paulus und ich glaube Paulus und Silas. Sie kommen in eine Stadt und eine Frau sagt, wow, das sind Männer Gottes. Das, was sie euch sagen, das tut. Und da dachte ich mir, wenn so eine Frau, wenn ich jetzt irgendwie in eine Stadt käme und dort eine Gemeinde gründen wollte oder evangelisieren wollte und dann kommt so eine Frau und die sagt, hey, das sind Männer Gottes, die in die Stadt bekannt war. Und das, was die euch erzählen, das tut. Ja, dann dachte ich, ich hätte diese Frau eingeladen sofort zum Kaffee und dann hätte ich mich mit ihr unterhalten. Aber was tat Paulus? Paulus spürte was, hier mit dieser Frau stimmt was nicht. Und er drehte sich um und sagt, im Namen Jesus fahre von ihr aus. Versteht ihr? Das war eine geistliche Reife. Das war eine er wusste, das ist kein Kampf mit Fleisch und Blut. Er hat das entdeckt. Unser Feind, wir müssen wissen, unser Feind ist listig. Er ist sehr listig. Er ist professionell. Und er hat nichts anderes vor, als uns Christen aus der Bahn zu schmeißen. Er möchte nicht, dass du irgendwie in deine Berufung kommst. Er möchte nicht, dass du irgendwie Frucht bringst. Und er versucht alles, dich aus der Bahn zu schmeißen. Und wisst ihr was? Er gebraucht die Christen einander. Warum? Weil oft die Christen nicht verstehen, was es bedeutet, nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Und das ist schwer, es ist nicht so einfach. Jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Was meint ihr, ist die erste stärkste Waffe gegen diese geistliche Welt? Was denkt ihr? Gebet? Fällt euch noch was ein? Was sagst du? Was ist die erste Waffe? Ich halte euch jetzt nicht länger auf, ich sage euch das. Hä? Die erste Waffe ist Erkenntnis. Ich habe euch ja erzählt, ja, ich habe jetzt über 25 Jahre diesen Vers nicht erkannt. Ja, ich habe halt gedacht, du fechtest da rum in die geistliche Welt mit den Dämonen und treibst Dämonen aus. Das war meine Vorstellung. Aber so ganz einfach in den praktischen Sachen, in dein tägliches Leben, habe ich das nie gesehen, dass man das so anwenden soll. Ich dachte immer, du musst da gegen die Dämonen kämpfen und das. Aber in dem Praktischen, so was du mit Menschen erlebst, die Enttäuschungen, die Verletzungen, dass die Dämonen dafür wirklich Pläne haben, dein Leben zu stoppen, dein Leben, dich in eine Frust zu bringen, dich wirklich in diese Bitterkeit hineinzubringen. Weil wenn du bitter bist, wird sich der Heilige Geist von dir zurückziehen. Und bitter kann man so schnell werden. Merkt ihr, dieser Kampf ist nicht so, wie wir uns vielleicht das vorstellen oder wie du dich das vorstellst. Wie gesagt, ich habe mir den vorgestellt, aber jetzt habe ich eine Erkenntnis bekommen. Und das ist die erste Waffe. Vielleicht können wir mal das Bild zeigen, das erste Bild. Dieses ist, ja, die Erkenntnis ist die Waffe. Weil Erkenntnis bedeutet auch Offenbarung. Und in Sprüche 29 heißt es ja, mein Volk kommt um, nein, verkehrt, wo keine Offenbarung ist, verwildert das Volk. Ja? Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Habt ihr diesen Gedanken mal richtig durchgedacht, was das heißt? Warum lasst denn Gott sein Volk umkommen, nur weil sie es nicht verstehen? Nur weil sie es nicht verstehen. Also Erkenntnis von oben, das ist eigentlich das Schwert für die geistliche Welt. In Jesaja 5, 13 heißt es, mein Volk wird gefangen, weggeführt an Mangel an Erkenntnis. Du wirst gefangen, weggeführt, weil du es nicht verstehst. Und Gott kann da nichts tun. Warum? Weil es gibt göttliche Prinzipien. Was denkt ihr, was die zweite Waffe ist? Die erste Waffe, in diese geistlichen Welt klarzukommen, um einen Schutz zu haben, ist, die Erkenntnis zu bekommen. Weil wenn du etwas erkennst, dann hast du es. Ah, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, oder? Und die zweite Waffe gegen diese Mächte der Finsternis ist einfach. Da müssen wir wieder zurück zu Galater 6. Nicht Galater, Epheser 6, Entschuldigung. Vers 16. Bei allem, was bedeutet bei allem? Oder eine andere Übersetzung sagt, vor allem ergreift den Schild des Glaubens. Damit ihr alle, wie viel ist alle, feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Alle. Vielleicht das nächste Bild. Der Teufel versucht ständig auf uns zu schießen. Ständig, glaubt mir das. Er gönnt dir keine Pause. Aber wenn du verstehst, diese geistliche Kampfführung zu kämpfen, dass du es nicht mit Fleisch und Blut zu tun hast, sondern durch Mächte, dann hast du einen Schutz. Und wenn Paulus hier auflistet die geistliche Kampfrüstung, dann sagt er, vor allem, das ist nochmal so ein Aufruf, ja, die ganzen anderen Teile, hier sagt er, vor allem ergreift den Schild des Glaubens. Wenn das Paulus hier sagt, dann ist es doch Gott so wichtig, dass ohne diesen Schild die anderen Teile dir eigentlich gar nicht nützen. Oder nicht viel. Die dritte Waffe ist, ganz einfach. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch kommt. Das ist die dritte Waffe. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Versteht ihr? Du kannst mit Fleisch und Blut nicht den Teufel besiegen. Der macht dich fertig. Du kannst es nicht. Deswegen hatten wir heute Morgen schon hier eine geistliche Atmosphäre. Das fand ich so toll. Ja, und da ist was aufgegangen und wir kriegen Kraft. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, kriegen wir Kraft. Und darum geht es nicht um den Verstand, um die Logik. Wir als Christen haben Sehnsucht, Gott zu gefallen. Wir strengen uns an, wir versuchen, näher zu Gott zu kommen. Wir versuchen als Kinder Gottes wirklich Gott zu gefallen. Aber wisst ihr, denkt an die Matrosen. Die haben gerudert und sind nicht vom Fleck gekommen. Was war das Problem? Es gab Ketten. Stelle ich euch eine unangenehme Frage, die müsst ihr nicht beantworten. Aber gibt es eine Person in deinem Leben, die du vielleicht schon hast? Gibt es eine Person in deinem Leben, die für dich wie so ein rotes Tuch ist? Allein seine Gegenwart kannst du nicht ertragen? Und du kannst sie einfach aber auch nicht ausweichen, weil sie dort sind, wo du bist? Vielleicht ist es ein Familienangehöriger? Vielleicht ist es deine eigene Frau oder dein eigener Mann. Das gibt es. Allein die Gegenwart kannst du nicht ertragen. Und diese Person hat dir der Satan geschickt, um dich bitter zu machen. Diese Person hat dir der Satan geschickt, dass du nicht in deine Berufung kommst. Nächste Frage ist, wie kriegen wir die Ketten los? Wie kriegen wir sie los? Vielleicht das nächste Bild. Wie kriegen wir die Ketten? Ich nehme gleich was von vorne weg. Nicht mit dem Schwert. Wie kriegen wir die Ketten gesprengt? Wie können wir sie durchschlagen? Ich glaube persönlich, es gibt nur eine Möglichkeit. Und das Wort hat 4 Buchstaben. Buße. Buße. Und zwar eine rechtschaffende Buße, keine billige Buße. Wir wissen doch, dass von Malachi bis zum Neuen Testament 430 Jahre vergangen sind und Gott nicht mehr geredet hat. Er schwieg. Und die erste Botschaft von Jesus und die erste Botschaft von Johannes den Täufer war identisch. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Buße bringt dich wieder ein Stück in den Himmel hinein, wenn sie echt ist. Wenn du es verstehst, dass hey, diese Menschen einfach nur Marionetten sind des Teufels, die der Teufel an mir angesetzt hat. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ich komme gleich zum Schluss. Lukas 6. Vers 27 und 28. Aber euch, die ihr hört, und wir kennen ja alle hier drin Herrn, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Jetzt mal ganz ehrlich, wer schafft denn das? Wenn du genau weißt, eine Person hasst dich, wie kannst du deren doch noch was Gutes tun? Das geht nicht. Oder? Wenn du Leute weißt, die verfluchen dich, wie kannst du denen noch was Schönes machen oder ja, für sie beten? Vielleicht so ein frommes Gebet, so ein Gebet, so ein heuchlerisches Gebet, sag ich mal. Ja, weil sich ja vor Gott so das so will ja. Dass Gott gut über mich denkt, dann bete ich mal. Aber innerlich, dein Herz ist total anders. Liebe deine Feinde. Wer kann das schaffen? Wenn wir mal ehrlich sind. glaube, das schafft keiner so einfach. Aber weißt du, wann wir es schaffen können, wenn wir es verstehen, dass der Feind nicht der Mensch ist, sondern ein Dämon. Die, die dich fluchen, dass das vom Teufel inspiriert ist, dass dieser Mensch gegen dich kommt und dich verflucht. Nur wenn wir dieses verstehen, dann können wir denen auch Gutes tun. Sonst geht das nicht. Wie sollst du denn die Kraft dazu kriegen? Es gibt eine Statistik. Ein Christ in seinem Leben, ich sag mal, wenn er jetzt 70 Jahre lebt, ein normaler Christ, der sich Christ nennt, wie viel Auswirkung, meint ihr, hat er in sein Leben geschafft? Was für eine Auswirkung hatte er? Halt euch fest, 3%. 3%, du hast was Gutes gesagt auf deiner Arbeitsstelle. Ja, das war schon eine Auswirkung. Verstehst du, was ich meine? Was? Ja, aber egal. Du hast dich des Evangeliums nicht geschämt. So, die Auswirkung. Jetzt passt auf. Wie viel Prozent, meint er, haben die wiedergeborenen Christen in ihrem Leben an Auswirkung? Die Christen, die sagen, ich bin vom Neuen geboren. Natürlich eher. Aber wie viel eher? 17%. Auch nicht gerade, dass man jetzt von Hocker kippt, oder? Schon wenig. Und wie viel Prozent, meint ihr, hat ein Jünger Jesus? Prozent. Warum? Weil er nicht mehr für sich lebt. Er lebt für Gott. Gott ist für ihn Platz Nummer 1. Und darum bringt er in sein Leben 93% Frucht. Um jetzt zum Schluss zu kommen, mein jüngster Enkelsohn, der hat so eine halbe Diagnose bekommen als, muss ich überlegen, manchmal fehlt mir die, Autist. Na? Und der war mit 1,5 Jahren ganz normal, der konnte reden und das, und dann hat er nicht mehr geredet und er denkt eigentlich ganz anders, wie wir denken. Der hat keine Furcht, den kannst du hier oben hinstellen, der springt hier runter, kennt er. Und meine Tochter muss von morgens bis abends ihm beobachten, auf ihm aufpassen. Sobald er 2-3 Minuten aus dem Auge ist, kann er schon wieder was anstellen, was gefährlich ist. Naja, und dann hat Otta ein Buch bekommen von einer Schwester. Die Mutter, die war gläubig und hatte auch ein Kind, der Autist war. Und dieses Kind konnte nicht lesen, nicht schreiben. Und plötzlich nimmt er von der Mama diesen Tablet und fängt an, biblische Sachen da drin zu schreiben. Ne? Ohne, dass er lesen und schreiben konnte, er hat es aber geschrieben. Und dann schreibt er, dass er bei Jesus im Himmel war. Und dass Jesus ihm seine Oma gezeigt hat und verschiedene Leute. Und die Mutter, die war schockiert, als sie das so mitgekriegt hat. Aber was mir bei dieser Geschichte am meisten aufgefallen ist, dass dieser kleine Junge beschreibt, der Teufel versucht, die Christen ihre Hände und ihre Füße zu binden. Er versucht, ihnen die Füße und die Hände zu binden. Und das geschieht, wenn wir nicht verstehen, was es heißt, gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Dann sind wir gebunden und gefangen. Und darum denke ich, wenn wir umdenken, Paulus spricht davon, lasst eure Denkweise erneuern, dass ihr erkennen mögt, was der Wille Gottes ist. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man nicht rudert und vom Fleck kommt. Wo ist die Kette? Wo ist in meinem Leben die Kette, die mich am Ufer festhält und nicht weiterkommen lässt? Wo ist sie? Das ist zum Schluss die Frage. Erkenne ich, wo ich gekettet bin? Wo ist Gräuel in meinem Herzen? Wo ist Bitterkeit in meinem Herzen? Wo ist Unvergebenheit in meinem Herzen? Wo sind diese Sachen? Wie gehe ich jetzt damit um? Soll ich mich weiter abmühen? Oder möchte ich doch in eine Freiheit kommen und das zu erkennen, dass der Teufel immer wieder Menschen gegen mich anleitet, um mir das Leben schwer zu machen? Wo will ich hin? Will ich losrudern, um mein Ziel näher zu kommen? Oder bin ich dort angekettet und komme nicht weiter? Wisst ihr, es hat was mit Charakter zu tun. Es hat was mit Charakter zu tun. Und es ist auch nicht so einfach, dass man sagt, okay, ich vergib ihn. Aber irgendwie immer wieder kommt es hoch. Es ist nicht so einfach. Aber wenn wir verstehen, ich habe es da nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern ich habe es hier mit Dämonen zu tun, die einfach daran eingesetzt sind, mich bitter zu machen. Und wenn ein Mensch dich schafft, dich bitter zu machen, wie gesagt, betrübt den Heiligen Geist nicht. Und das Erste ist mit Bitterkeit. Dann ist der Heilige Geist in uns betrübt und schon sind wir zu schwach, gegen diese dämonische Macht anzugehen. Weil du musst im Geiste sein, gegen diese Sachen zu kämpfen und nicht so, wie soll ich sagen, so geistliche Kampfführung und dieses. Es muss erstmal bei dir alles in Ordnung sein, dann kannst du geistliche Kampfführung führen. Aber solange bei dir, wisst ihr, ich kenne Leute, die fahren von einer Konferenz zu andere und ihr Leben zu Hause ist Chaos. Und meinen, die müssen jeden befreien. Die müssen sich selbst erstmal befreien. Dieses, was ich heute versucht habe zu sagen, ist, es ist so einfach, so praktisch. Weil wir es immer mit Menschen zu tun haben. Wir haben es immer mit Menschen zu tun. Und wie lerne ich jetzt, mein Herz zu bewahren? Vor allem ergreift den Schild des Glaubens. Aber es gibt nochmal in der Bibel vor allem. Und das ist in Sprüche 4, 23. Vor allem bewahre dein Herz. Denn dort entspringt die Quelle des Lebens. Das sind zwei Sachen, wo es heißt, vor allem. Das bedeutet, alles andere lasse ich jetzt erstmal stehen. Ja? Stell dir mal vor, dein Chef kommt zu dir und du bist gerade an Arbeiten und er sagt, jetzt lass alles stehen, du machst jetzt hier was Wichtigeres. Also machst du es doch, oder? Eigentlich. Gott sagt, wir sollen heute Morgen was Wichtiges machen. Das Herz zu bewahren. Denn dort drin entspringt die Quelle deines Lebens. Ja, deines Lebens. Okay, zum Schluss möchte ich noch euch den Gedanken geben. Denke drüber nach, wo bist du gekettet? Gib einfach alles ab, Gott. Reinige dein Herz und denke darüber nach, wie du jetzt ab jetzt nicht mehr gegen Fleisch und Blut kämpfst. Okay? Gott segne euch.